Also die Kinderanästhesisten, die ich kenne, die machen immer so einen riesen Bohai um ihr Fach. Völlig übertrieben. Ich meine, dabei sind Kinder doch auch nur kleine...
Halt die Klappe!
Hallo, das ist der Kinderanästhesie-Talk-Podcast mit Armin und Gordon. Heute haben wir den 24. Dezember. Wir wünschen euch frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten auch von mir.
Ja, und endlich ist sie da, unsere erste Folge des Kinderanästhesie-Talk-Podcasts. Früher als erwartet.
Unsere erste Folge, abgesehen von dem Podcast, den wir schon veröffentlicht haben und der Vorstellfolge. Aber das ist unsere allererste echte Armin und Gordon Kinderanästhesie-Talk-Folge und wir freuen uns tierisch, dass wir nun endlich loslegen können.
Ja, ganz schön viele erste Folgen. Das ist auch, glaube ich, gut so, weil das erste Mal ist immer das schönste Mal.
Ja, vor allen Dingen müssen wir uns erstmal warm laufen. Ne? Wir sind ja absolute Podcast-Rookies und wir müssen erstmal ein bisschen uns hier einfuchsen. Wir hoffen auf euer Verständnis.
Genau. Wir wünschen euch erstmal viel Spaß mit dieser ersten Folge.
Bevor wir starten, machen wir einen kleinen Rückblick zu unserer Demo-Folge. Ihr erinnert euch, Armin hatte ein kleines Frühchen zur Leistenhernatomie mit einer Kordalanästhesie ohne Narkose, sondern nur mit einer Sedierung versorgt. Und dazu gab es Rückfragen. Und wir sind euch Antworten schuldig und das wollen wir jetzt hiermit tun.
Ja, die erste Rückmeldung kam von Jan. Er hat mich angerufen und hat mich auf eine Sache hingewiesen. Er hatte aufgrund meiner Formulierung den Eindruck, als ob ich dieses Sedierungskonzept bei dem Kind so spontan gemacht hätte und einfach mal ausprobiert hätte wie in einem Experiment. Das war natürlich nicht so. Das möchte ich an dieser Stelle betonen. Alle Maßnahmen, die ich an Kindern mache, mache ich wohl überlegt und immer in Einverständnis mit den Eltern und mit den Chirurgen. Also die Eltern wussten über das Sedierungskonzept Bescheid. Sie waren einverstanden und die haben sehr wohl verstanden, warum ich das genau so bei ihrem Kind machen möchte.
Ja, und zusätzlich dazu hast du dich vorher mit der Studienlage vertraut gemacht. Ne? Du hast dir Untersuchungen rausgesucht, die das zum Inhalt hatten. Du hast eine Studie gefunden, die genau das untersucht hat und die am Ende sogar eine Empfehlung ausgesprochen hat für dieses Verfahren oder zumindest keine Unterlegenheit identifiziert hat.
Ja, genau. Also die Studie hat gesagt, dass dass Eingriff unterhalb des Bauchnabels in Kaudalanästhesie gut funktionieren mit einer Sedierung. Das war so deren Conclusion.
Genau, du hast es also nicht gemacht, weil du gehört hast, dass man das so machen kann und es selber mal ausprobieren wolltest, ne?
Nee, ganz und gar nicht.
Dann gab es eine Nachfrage, zwei Fragen von Katja. Katja wollte zum einen wissen, warum du dich für repetitive Boligaben von Propofol entschieden hast und gegen einen Perfusor. Und zum anderen, warum du keinen Emler geklebt hast oder hast kleben lassen.
Kommen wir erstmal zur ersten Frage. Warum habe ich die Boligaben von Propofol Titrit gegeben und nicht als Perfusor? Ja, da rufe ich mir gerne mal das vierte anästhesiologische Grundgesetz ab. Was drin ist, ist drin. Wenn einmal die Sedierung drin ist, kann ich halt die Sedierung nicht mehr subtrahieren aus dem Patienten. Deshalb wollte ich mich manuell rantasten mit Boligaben, um zu schauen, wie das Kind auf gewisse Dosen reagiert. Denn sobald ich zu viel gegeben habe, wäre es vielleicht zu müde gewesen und zu schwach, um einen suffizienten Atemantrieb zu haben. Und deshalb wollte ich das Kind, ich sag jetzt mal, an der Hand haben und habe mich dann dafür entschieden. Eine kontinuierliche Gabe von Propofol hätte wahrscheinlich oder könnte dazu führen, dass ich das Kind zu tief sediert hätte und ich dann eben respiratorische Probleme mir eingekauft hätte.
Ja, du hättest dann mit der Beatmung begonnen und das auch dann so fortgeführt wahrscheinlich.
Genau. Kommen wir auf die zweite Frage zu sprechen. Warum habe ich kein Emler-Pflaster geklebt oder kleben lassen? Seien wir mal ehrlich, jeder kennt das, in der Klinik gehen Informationen unter. Es wurde einfach keins geklebt und ich musste dann in der Situation abwägen, was ich mache. Ich habe mich dafür entschieden, eine kleine Quaddel zu machen mit einer dünnen Nadel, um eine lokale Anästhesie zu erzeugen und habe das verglichen mit einer Anlage eines Katheters. Da würden wir auch keine lokale Anästhesie machen. Und ja, dann habe ich einfach das eben so gemacht und es hat auch gut funktioniert. Ich glaube, beim nächsten Mal würde ich auf jeden Fall ein Emler-Pflaster kleben lassen, wenn ich das ganz bewusst so machen würde oder ganz noch klarer kommuniziert hätte in alle Richtungen.
Ja, ich denke auch, dass man das so machen kann, ne? Emler wäre besser gewesen, aber wir sind ja nicht bei Wünsch dir was.
Ja, leider nicht. Okay, dann würde ich sagen, starten wir jetzt aber richtig durch, oder Gordon?
Endlich geht's los. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Part 1. Los geht's. So, Armin, wir gehen an den Start. Wir blicken einer glanzvollen Karriere entgegen.
Mal gucken. Vielleicht machen wir es auch komplett lächerlich.
Auch das ist durchaus möglich und auch gar nicht so unwahrscheinlich. Aber wir wollen uns in unserer ersten Folge mit diesem Mythos auseinandersetzen. Kinder sind kleine Erwachsene. Diesen Satz hört man ja immer wieder.
Ja, absolut. Das ist Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, aber das wird ja häufig in der Kinderanästhesie so genannt. Aber es hat bei mir auch sehr lange gedauert, bis ich verstanden habe, was das eigentlich bedeutet. Das ist ein Prozess, glaube ich, den man durchlaufen muss.
Also lass uns mal an die Arbeit machen und schauen, worin die Unterschiede bestehen und an welchen Stellen das auch eine Relevanz für die Klinik hat. Erstes Indiz dafür, aus meiner Erfahrung, jeder Anästhesist, jede Anästhesistin, die in die Kinderanästhesie rotieren, haben erstmal ordentlich Bammel. Warum ist das so?
Oh ja, ich glaube, da gibt es verschiedene Gründe. Da kann man zum einen sagen, dass erstmal alles anders ist von der Technik her. Die Kinder sind kleiner, dementsprechend auch das ganze Equipment. Dann ist es natürlich auch so, dass die Dosierungen möglicherweise anders sind. Das ist vielleicht ein zweiter Aspekt. Ein dritter Aspekt könnte dann sein, dass die Physiologie und Anatomie auch anders ist.
Ja, und schon mal Unterschied.
Ja. Und ich glaube, was noch ein vierter Punkt ist, der auch nicht zu vernachlässigen ist, das ist so ein ungeschriebenes Gesetz. Man hat, glaube ich, eine andere Verantwortung gegenüber Kindern, wenn man bei denen eine Narkose macht, als bei Erwachsenen vielleicht.
Ja, bin ich deiner Meinung, Martin Jöhr, und da stimme ich ihm zu 100% zu, sagt, eine Kinderanästhesie kann nicht anders als perfekt sein. Und das ist der Anspruch, den man immer wieder haben muss, 100%ige Perfektion abzuliefern. Was ich noch hinzufügen würde, sind die Eltern. Die meisten meiner Kollegen haben mehr Angst vor den Eltern als vor allem anderen. Dann vor dem Filigranen und vor dem Zerbrechlichen, vor den kleinen Wehen und den zitternden Händen.
Ja, das sind, glaube ich, so die meisten, die Hauptpunkte eigentlich. Ne? Zu 80% haben wir jetzt, glaube ich, abgedeckt, mindestens, warum Kinderanästhesie anders ist.
Man hat so wenig Zeit, höre ich auch ganz häufig. Kennst du das auch?
Ja, wie meinst du das? So in welchem Kontext?
Ja, wenn man irgendwie ein Problem hat, hat man wenig Zeit, das Problem zu lösen.
Ja, du meinst, dass die Reserven zum Beispiel geringer sind bei Kindern.
Ja, genau. Also wir sehen ja, dass die Kinder viel schneller entsättigen. Und die Frage, die sich stellt, ist, warum das so ist.
Ja, den können wir ja jetzt auf den Grund gehen, finde ich.
Fällt dir was ein?
Ja, also das ist ja ein vielfältiges Thema. Ich glaube, wir müssen das ein bisschen strukturieren das mal. Ich denke mal, wir fangen nach dem bewährten ABC-Schema an und fangen beim A an, oder?
Okay, A wie Atemweg. Da fällt mir ein, dass die Zunge deutlich größer ist im Verhältnis als bei Erwachsenen und bei dem auf dem Rücken liegenden bewusstlosen Kind dazu neigt, nach hinten zu fallen und den Atemweg zu verlegen. Dazu kommt die ausgeprägte Konvexität des Hinterhauptes. Die Kinder liegen auf einer flachen Oberfläche in antiklinierter Kopfstellung und das verstärkt das Ganze. Das heißt, da ist der Atemweg in der Bewusstlosigkeit verschlossen.
Ja, ich sage auch mal zu dieser Kopfposition, übertriebene Jackson-Position, kann man doch so sagen, oder?
Habe ich noch nie gehört.
Ja, ist ja auch nicht wissenschaftlich.
Okay, also die Overdriven Jackson bei Zableski.
Ganz genau. Ja, aber deshalb kann man das ja auch gut ausgleichen. Ne? Bei mir gehört immer zu einer Einleitung auch meine Nackenrolle dazu, eine Schulterrolle.
Genau, das ist genau diese Nomenklatur. Eine Nackenrolle ist keine Schulterrolle. Und wenn sie im Nacken liegt, dann liegt sie da falsch. Ich lege sie immer unter die Mamillen mit der Überlegung, den Thorax anzuheben, den höher liegenden Kopf in der Position auszugleichen und ich strebe an, dass Stirn und Thorax ungefähr parallel sind und die Nase zum Himmel zeigt in der berühmten Schnüffelposition.
Ja, da merkt man, dass wir die gleiche Oberärztin hatten. Das sind ihre Worte, die noch ganz tief in mir drinne hallen. Schnüffelposition ist, wenn Stirn und Thorax parallel sind.
Stimmt. Ich würde ja sagen, Gott hab sie selig, aber sie lebt noch.
Und möge sie lange leben. Ein guter Mensch.
Fantastisch, allerdings haben wir viel zu verdanken, wir beide.
Ja, genau, da haben wir schon erstes abgehakt, die erste Hürde bei der Atemwegsicherung oder beim Atemweg. Vielleicht können wir zu den Zähnen was sagen, darüber denkt man ja nicht so viel nach, aber ein Aspekt ist ja doch vielleicht wichtig, also einfach, man sollte bei der Prämedikation unbedingt, finde ich, nach der Zahnung fragen, ob es Wackelzähne gibt. Wird oft vergessen oder könnte vergessen werden. Daran denkt man bei Erwachsenen nicht. Ich hatte das neulich mit einem Kollegen, der hat doch das Kind gefragt in Einleitung, sind die Zähne raus? Im Sinne von, ist die Prothese raus? Aber weil man eben so viel Erwachsenenanästhesie macht, dass das eben manchmal vergessen wird.
Ich hatte mal einen Kollegen in Bremen, der ist in die Einleitung mit einem Fünfjährigen und hat das Kind gesiezt. Da haben wir uns auch alle weggeschmissen.
Ja, das mache ich aber tatsächlich auch manchmal. Also vielleicht nicht beim Fünfjährigen, aber einfach so, um das Kind ein bisschen auf den Keks zu nehmen. Zu den Zähnen kann man da noch was sagen? Man sollte wissen, es gibt einen Zahnwechsel. So.
Das spielt ab dem Schulalter, denke ich, eine Rolle. Mhm. Ne? So ab 5 Jahren oder so, wenn der Zahnwechsel sich andeutet, sollte man wissen, ob man mit der Larynxmaske Zähne nach hinten schieben kann oder nicht.
Ja, okay, dann Stichwort Epiglottis.
Direkt am Kehlkopf, der ist höher, das muss man, glaube ich, sagen. Der liegt bei C3, C4 bei den Kindern und auch weiter anterior als bei den Erwachsenen. Die Epiglottis ist groß, die ist U-förmig.
Ja, kennst du auch diesen Begriff schnabelförmig?
Nein, aber ich kann mir was darunter vorstellen.
Ja, die ist spitzförmig, eine U-förmig, spitz, ja. Genau, kenne ich auch so die Begriffe. Ja, und jetzt ist die Frage, wie intubierst du denn kleine Babys? Nimmst du da immer einen Macintosh-Spatel oder einen anderen Spatel?
Ich nehme bei den Säuglingen tatsächlich Macintosh. Ist so ein bisschen ausschweifend. Tatsächlich intubiere ich selber kaum noch, weil ich nur noch ausbilde. Und wir haben ein Videolaryngoskop Macintosh-Spatel. Mit dem lasse ich dann die Assistenten direkt laryngoskopisch intubieren und kann dann auf dem Monitor verfolgen, was die sehen und kann anleiten. Das finde ich ganz praktisch.
Ja, das ist wirklich elegant, ja. Es gibt ja noch in der Neugeborenenphase auch den Miller-Spatel noch. Ich persönlich benutze den nicht, ehrlich gesagt. Also hast du damit Erfahrungen?
Tatsächlich finde ich, dass aufgrund dieses doch sehr hochstehenden Kehlkopfes der Miller-Spatel bis zu einem halben Jahr ganz gute Intubationsbedingungen bietet. Da habe ich dann mit dem Macintosh weniger Erfolg, muss ich sagen.
Hm. Ja, also keine Ahnung, ich habe mich irgendwie an diesen Macintosh-Spatel gewöhnt und es klappt eigentlich auch. Aber es ist so, wie du es auch gesagt hast, man intubiert ja seltener aus 2 Gründen. Erstens, weil es andere machen und zweitens, weil man oft die Larynxmaske benutzt.
Ja, jede vermiedene Intubation ist eine gute Intubation.
Absolut. Dann gibt es ja auch noch so mal eine Aussage im Raum, dass man, gerade wenn man den Miller-Spatel benutzt, dass man auch die Epiglottis aufladen soll und dann im Hochziehen sich die Strukturen darstellt. Machst du das auch so?
Ich versuche es primär zu vermeiden, aber wenn ich dann keine gute Sicht habe, weil diese Epiglottis wie so ein Vorhang nach vorne fällt, weil sie eben so groß und ausladend ist, dann lade ich die schon auf die Spatelspitze, das stimmt ja.
Ja, das mache ich auch so ein 2-Stufen-Schema, kann man sagen. Ne? Mhm. Ja, ich glaube, was man noch bei den oberen Atemwegen sagen könnte, ist, dass es eng ist. Es ist verdammt eng manchmal. Und ich finde, einer der wichtigsten Griffe ist, wenn die Pflegekraft den Mund aufzieht. Kennst du das auch? Also, dass man hier die Lippe so zur Seite zieht, um die Öffnung einfach zu
begrüßen. Genau, das kann man dann mit so einem kleinen Lidhaken machen zum Beispiel. Ja. Man kann dann den Lidhaken in den Mundwinkel nehmen und zur Seite ziehen. Das verbessert die Intubationsbedingungen immens.
Habt ihr so einen Haken? Weil wir haben keinen. Wir haben einfach eine Schwester oder einen Pfleger.
Wir hatten mal einen, bis der dann irgendwann weg war. Und
ist im Steri verschwunden.
Möglicherweise. Der hat wahrscheinlich den Steri nie von innen gesehen. Aber es geht auch, indem man einfach die Lippe zur Seite zieht.
Ja, ganz genau. Und dann gibt es ja noch so dieses Burp-Manöver, was man ja auch machen kann bei Kindern. Das ist ja auch ein bisschen anders als bei Erwachsenen, oder?
Das kannst du vor allen Dingen mit der gleichen Hand machen, mit der du intubierst. Und dann einfach den kleinen Finger abspreizt und damit auf den Kehlkopf drückst und dir dann den Kehlkopf in die Position bringst, die du haben möchtest.
Da würde mich mal interessieren, ob Klavierspieler da einen Vorteil haben.
Ich habe früher mal Klavier gespielt und es fiel mir leicht.
Ah, deshalb bist du wahrscheinlich auch Kinderanästhesist geworden.
Ja, interessante Verknüpfung, über die habe ich noch nie nachgedacht. Lass uns mal weitermachen, lass uns über die Trachea reden.
Ja, ich glaube, es ist ja logisch, dass die Trachea erstmal kürzer ist bei Kindern. Ne? Da sollte man schon so ein paar Schlüsseldistanzen wissen. Also bei einem Kleinkind, also bei einem 2-Jährigen, ist die Trachea etwa 3,5 cm lang, bei einem 8-Jährigen etwa 6 cm. Ja, und man muss dann auch nochmal vielleicht betonen, wie lang ist eigentlich eine Trachea beim Erwachsenen? Das ist so 10 bis 12 Zentimeter, ne? Und da kenne ich auch noch eine Formel. Ich weiß nicht, die kennst du bestimmt auch. Diese 1, 2, 3, 7, 8, 9 Formel. 1 Kilo Kind, 1 Zentimeter lange Trachea, 2 Kilo Kind, 2 Zentimeter lange Trachea, 3 Kilo Kind, 3 Zentimeter lange Trachea.
Und 7, 8, 9 steht wofür?
Das ist die Einführtiefe des Tubus.
Genau, also 1 Kilo, ja. 7 Zentimeter, 2 Kilo, 8 Zentimeter. 3 Kilo, 9 Zentimeter.
Ja, plus 10-15%, wenn man das noch nasal machen sollte. Ne?
Genau.
Das beobachtet man regelmäßig bei Assistenten, dass die den Tubus zu tief einführen. Und ich sage dir noch jedes Mal, überleg dir vorher, wie tief der sein muss.
beobachte ich auch. Die Freude, dass man den Tubus über die Stimmbandebene hinausgeschoben hat, mündet häufig darin, dass man gar nicht mehr aufhört zu schieben. Ja, und man schiebt und schiebt. Und ich halte das genauso wie du. Jeder Anästhesist muss vorher sich über die Einführtiefe im Klaren sein, genauso wie er sich über die Tubusgröße im Klaren sein muss.
Diese 1, 2, 3, 7, 8, 9 Regel gilt ja für die ganz kleinen Kinder. Aber es gibt ja noch die Formel 12 plus Alter durch 2.
Ja, genau. Ich war gerade irritiert, weil ich kenne die Alter durch 2 plus 12, aber das ist jetzt endlich genau das Gleiche. Finde ich nur einfacher zu merken, wenn man das Alter halbiert und dann 12 dazu zählt. Das ist für mich einfacher zu rechnen.
Genau, dieser Formel bin ich auch mal ein bisschen nachgegangen und ich habe festgestellt, dass es die im EPALS-Kurs gibt. Da wird sie propagiert, also von der ERC wird sie publiziert und diese Formel gilt ab 2 Jahren. Woher die jetzt ihre Quelle haben, weiß ich auch nicht, muss ich ehrlich gestehen. Aber man muss sich das einmal durchspielen. Das heißt, wir wissen bei der Formel 1, 2, 3, 7, 8, 9, dass ein 3-Kilo-Kind eine Einführtiefe hat von 9 Zentimetern und ein 2-jähriges Kind hat ungefähr eine Einführtiefe von 13 Zentimetern. Das heißt, es gibt ja eine Lücke zwischen dem neugeborenen Alter und dem 2-jährigen Kind.
Ja, gibt es dafür eine Formel?
Ja, und soweit ich weiß eben nicht. Also da glaube ich, muss man ja Erfahrung sammeln, beziehungsweise eine Formel kenne ich noch, das ist ID, also Tubus Innendurchmesser mal 3. Das ist so auch eine Pi mal Daumen Formel. Ja, das sind so Kochrezepte in der Kinderanästhesie. Jetzt sind bestimmt die meisten schon ausgestiegen, weil wir so viele Formeln genannt haben.
Ja, also tatsächlich ist so eine Folge natürlich auch ein bisschen theoretisch und formellastig. Ja. Aber ich glaube auf der anderen Seite, dass man das auch von uns erwartet, dass wir hier auch mit ein paar Fakten kommen, die man sich dann irgendwie in sein Notizbuch schreibt und sofort parat hat.
Gut, dann gehen wir mal weiter im Atemweg. Wobei, eigentlich können wir immer noch bei der Trachea bleiben. Mir ist nur wichtig an der Stelle zu betonen, dass die Atemwege ja kleiner sind insgesamt. Natürlich, logisch, die Kinder sind kleiner, sind die Atemwege auch kleiner. Und wir erinnern uns noch alle sehr gut an das Hagen-Poiseuille-Gesetz aus der Physik, dass eine Innendurchmesserzunahme mit einer Widerstandserhöhung zum 4. Quadrat einhergeht.
Du meinst Abnahme? Hm? Du meinst Durchmesserabnahme führt zur Widerstandserhöhung?
Ja, genau. Das heißt, wenn wir irgendwelche Manipulationen im Atemweg machen, gerade im oberen Atemweg, wo wir am meisten arbeiten, haben wir bei einer Ödembildung schnell einen sehr hohen Atemwegswiderstand.
Genau, weshalb geringste Manipulationen oder Verletzungen zu einem großen Problem führen können für das Kind.
Die sieht man auch klinisch meistens mit einem inspiratorischen Stridor. Ne? Die sind dann so, also die haben eine Atemanstrengung bei der Einatmung vor allem.
Also die Anstrengung, die würde ich jetzt in den Vordergrund stellen. Ne? Wenn die Atempumpe so richtig gefordert wird, dann ist das eine unheimliche Anstrengung für das Kind. Das ist wie Holzhacken und das ist natürlich kein Zustand, den man postoperativ haben möchte. Die Lunge leistet sowieso Unglaubliches in der neugeborenen Säuglingszeit. Wenn man sich überlegt, dass der Sauerstoffverbrauch doppelt so hoch ist bei einem Neugeborenen wie bei einem Erwachsenen und entsprechend auch die CO2-Produktion so hoch ist, hast du eine viel höhere alveoläre Ventilation und ins Verhältnis gesetzt zur funktionellen Residualkapazität bedeutet das 5:1 bei einem Neugeborenen versus 2:1 bei einem Erwachsenen.
Ja genau, und deshalb haben auch die Kinder eine viel höhere Atemfrequenz, weil sie diese erhöhte alveoläre Ventilation eben mit der Atemfrequenz kompensieren müssen.
Und jetzt haben wir schon erarbeitet, warum die Kinder unter anderem so schnell entsättigen und wir so wenig Zeit haben. Die Physiologie des respiratorischen Systems ist nämlich hier eine völlig andere.
Da müssen wir nochmal über die funktionelle Residualkapazität sprechen. Die ist ja nämlich bei Kindern kleiner, absolut natürlich, weil sie ja viel kleinere Wesen sind. Und auch relativ, also sie haben kleineres Volumen als Erwachsene in Relation zur Größe. Das in Kombination mit einer erhöhten Closing Capacity, einer erhöhten Verschlusskapazität, macht uns auch Probleme. Sie haben einen atemzyklusabhängigen Shunt in Time, besonders dann, wenn wir die funktionelle Residualkapazität erniedrigen, was ja regelhaft in der Narkose passiert. Und damit resultiert eine narkoseinduzierte Oxygenierungsstörung.
Und es kommt natürlich erschwerend noch hinzu, etwas, was wir das letzte Mal schon ganz grob umrissen haben, die hohe thorakale Compliance in Verbindung mit einer relativ niedrigen pulmonalen Compliance. Also der Thorax ist sehr weich, die Rippen, die stehen horizontal, die können gar kein richtiges Widerlager bilden, die Atemmuskulatur ist unreif. Entsprechend fehlt dem Kind ein
Widerstand, kann man sagen, von außen, ne?
Ein Unterdruck, ja.
Ich erkläre das mal so, die kinetische Energie, die wir durch das Delta P in das Kind pusten, geht halt nicht, wie wir es wollen, zu einem großen Teil in die Lungenbläschen, sondern eben in die Ausdehnung der Thoraxwand, weil die sich eben so gut ausdehnen lässt.
Das ist schön ausgedrückt, das muss ich mir merken. Das ist eine schöne Formulierung.
Ja, bitteschön.
Vielen Dank.
Das machen sich übrigens auch die Kinderärzte zu nutzen, glaube ich. Und nicht nur die Kinderärzte, sondern auch die Erwachsenenmediziner. Wenn sie Bauchlagerung machen beim ARDS, da nutzt man sich ja genau das aus, dass man den Thorax steifer macht und die Kräfte mehr gerichtet in die Lunge laufen. Also das ist genau dieses Prinzip.
Eine Stolperfalle birgt das in sich, besonders in der Ausleitung. Und in die bin ich auch schon mal hineingetappt, beziehungsweise bin drüber gestolpert. Ein Kind, das man extubiert hat und das einen Laryngospasmus hat, kann nach außen hin eine völlig unauffällige Atmung aufweisen. Ja, also der Bauch hebt und senkt sich, so wie man es erwartet, aber das Kind bewegt keinen einzigen Milliliter Luft.
Ah ja, von dem Fall hast du mir schon mal was erzählt.
Genau, man kommt nur dahinter, wenn man unmittelbar nach der Extubation noch auskultiert, um eben hört, ob das Kind ventiliert oder eben nicht ventiliert. Und wenn man das nicht tut, so wie ich es sträflich vernachlässigt habe in der Situation, dann hört man Folgendes. Und unser Monitor wird dann immer noch leiser, das ja eigentlich den Stress reduzieren soll, aber ich empfinde das als unheimlich stressig, wenn der Sättigungston leiser wird. Und am Ende ist man dann dabei, die Kohlen aus dem Feuer zu holen.
Ja, aber es ist ein schöner Aspekt, den du auch gerade genannt hast, war eben das Auskultieren. Das ist ja ein bisschen so retro fast schon in der Medizin. Wir benutzen ja unsere Geräte, aber es gibt kein Fach, in dem ich das Stethoskop so häufig benutze wie in der Kinderanästhesie, gerade nach dem Extubieren, genau wie du es gesagt hast und aus genau diesem Grund.
Ich habe mal gehört, dass das den erfahrenen Kinderanästhesisten auszeichnet, dass er in der Einleitung und der Ausleitung immer auskultiert.
Das habe ich noch nicht gehört, aber da freue ich mich sehr drüber.
Okay, aber jetzt haben wir ja den ersten Punkt, der Angst machen kann, die schnelle Entsättigung bei besonders kleinen Kindern. Und jetzt die Frage, was können wir unseren Hörern an die Hand, klingt komisch, wenn man selber sagt, ne? Irgendwie, an die Hand geben und ihnen damit diese Angst zu nehmen. Meine Oberärztin in Bremen, die schon lange berentet ist, aber ganz klar ein Typ war, die kam aus Rumänien, hatte so eine wunderbare Melodie in ihrer Stimme und die hat immer gesagt, was machen Sie sich Sorgen? Sie haben Zugang, Sie haben Sauerstoff, was soll passieren? Und es hat sich bis heute bewahrheitet. Wenn man das beides hat, kann man diese Situation immer gut lösen.
Ja, und wie löst du die dann?
Denn dazu wurde uns ja ein Algorithmus an die Hand gegeben, den du natürlich auch kennst. Und ich lehne mich aus dem Fenster und behaupte, dass 999 von 1000 schwierigen Oxygenierungen in der Einleitung damit zu lösen sind. Das sind zum einen die Basismaßnahmen 1, also du leitest ein Kind ein und behandelst, wenn du es dann nicht sofort gut Masken beatmen kannst, erstmal die anatomischen Atemwegsverlegungen. Das geht los eben mit der optimierten Kopflagerung und dem S-March-Handgriff. Dazu gehört eben auch die Schulterrolle, um den Thorax anzuheben und die Schnüffelposition herzustellen. Dann setzt du einen Güdeltubus ein, wenn das immer noch nicht geht. Und wenn du dann immer noch nicht gut beatmen kannst, dann bist du nicht alleine. Dann bittest du die Schwester, den Beutel zu nehmen und versuchst mit beiden Händen unter Etablierung und Aufrechterhaltung des S-March-Handgriffs die Maske dicht zu halten. Oder du bittest das Beatmungsgerät, das für dich zu tun, indem du einfach eine Pressure Controlled Ventilation einstellst, 12 bis 15 Zentimeter Wassersäule.
Ja, das ist eine gute Methode, das mache ich auch sehr gerne. Ich lasse das Gerät für mich arbeiten, habe beide Hände am Kind. Das mache ich eigentlich regelmäßig so.
Genau, wenn es jetzt noch nicht so optimal funktioniert, kommt jetzt der Zeitpunkt, wo Hilfe gerufen wird. Und wir machen dann weiter mit Basismaßnahmen 2. Die häufigste Ursache für eine schwierige Oxygenierung ist eine oberflächliche Anästhesie. Das heißt, wir müssen die Anästhesie vertiefen.
Ja, ganz genau. Und das ist, sage ich auch ganz häufig, gerade auch wenn du ein nicht nüchternes Kind hast, also jetzt ein kleiner Themensprung, aber es geht darum, dass man eine tiefe Narkose macht bei Kindern. Wenn man eine tiefe Narkose gemacht hat, dann wartet man und ich glaube, das ist das Unerträglichste in dieser Situation. Und dann wartet man noch einmal und dann hat man erst eine tiefe Narkose. Also es dauert länger, als man denkt, würde ich so vom Bauchgefühl her sagen. Bei Kindern Und natürlich auch bei Erwachsenen.
Ja, die Zeit vergeht auch überhaupt nicht in so einer Situation. Ne? Also man hat das Gefühl, dass jemand auf die Pausetaste gedrückt hat und das Kind aber weitermacht, nur man selber in so eine Handlungsstarre verfallen ist. Eine andere Ursache für eine schwierige Oxygenierung ist ein Laryngospasmus, auch hier bei zu flacher Narkose. Can't ventilate paralyze ist ja so ein Schlagwort. Letztendlich ist ja ein Laryngospasmus ein Muskelkrampf und den kann man einerseits über den Umweg einer Narkosevertiefung und Reflexdämpfung mit Propofol beispielsweise beheben, andererseits aber auch durch eine Relaxierung. Mit beispielsweise Rocuronium, Succinylcholin ist raus aus der Kinderanästhesie.
Das sehe ich ganz genauso. Wird aber bei uns tatsächlich immer noch aufgezogen.
Ich sehe den Vorteil nicht, weil auch Rocuronium schlägt bei den Kindern mit der hohen Kreislaufzeit so schnell an. Es gibt keinen zeitlichen Vorteil gegenüber des Succinylcholins.
Ja, ich glaube, darüber können wir noch eine eigene Podcast-Folge machen.
Andere Ursache ist eine Muskelrigidität. Ja, wir benutzen ja Remifentanil, das ja für seine Muskelrigiditätsinduktion bekannt ist. Auch hier hilft die Relaxierung. Was fällt mir noch so ein? Bronchospasmus ist noch eine mögliche Ursache für eine erschwerte Beatmung. Auch hier hilft Anästhesievertiefen und Adrenalin IV, ein Mikrogramm pro Kilo Körpergewicht, um dem Bronchospasmus entgegenzuwirken. Und als letztes würde mir noch der überblähte Magen einfallen, den du spätestens jetzt hast, weil du mit der Stressmaskenbeatmung so viel Luft in den Magen gepumpt hast, dass die Magenblase von unten gegen das Zwerchfell drückt und das thorakale Volumen reduziert und auch die FRC reduziert. Und da muss man einfach den Magen entlasten.
Ja, ganz genau. Das sieht man auch ganz schön bei Kindern oft, dass sie so eine kleine Blase dann halt haben unter dem oder der Thoraxapertur, nicht so wie bei Erwachsenen, da fällt das wahrscheinlich gar nicht auf, passiert wahrscheinlich auch häufig, aber bei Kindern kann man es richtig schön sehen, man kann auch schön klopfen. Auch hier kommt wieder so klinische Untersuchung in der Kinderanästhesie wieder zum Vorschein. Aber es ist ja echt schön, man kann eigentlich zusammenfassen, dass für die ersten vier Punkte, die du gesagt hast, meistens eine Vertiefung der Anästhesie sinnvoll ist und darum ist ja Anästhesie auch so toll, weil es so schön einfach ist. Und für den letzten Punkt, ja, den Magen entlasten, das ist schon ein bisschen heikler, finde ich, weil du bist ja in einer sensiblen Phase. Das muss man sich wohl überlegen, ne? Ob man dann schon eine tiefe Narkose hat, dass man das machen kann, dass man manipulieren kann. Und dann, es kann ja nämlich sein, dass das Kind nicht gut schläft. Du hast einen massiv überblähten Magen, legst eine Magensonde rein und damit provozierst du einen Laryngospasmus. Dann rutscht er wieder eine Ebene runter. Also das muss man wohl überlegt machen, aber das sollte man auf jeden Fall nicht vergessen.
Ja, der volle Magen wird kein Grund sein, warum du das Kind gar nicht oxygenieren kannst. Ja? Also das ist dann vielleicht indiziert, wenn man die Beatmung optimieren möchte. Aber wenn nichts reingeht, liegt es sicherlich nicht am Magen.
Man würde das an der Beatmung merken, dass die Beatmungsdrücke zum Beispiel hoch sind, wenn man dann irgendwann intubiert hat, initial. Ne? Und wenn das sich, das meinst du zum Beispiel, oder?
Genau. Okay, also das waren die Basismaßnahmen 1 und Basismaßnahmen 2. Und ich möchte behaupten, dass spätestens jetzt alle Kinder wieder rosig sind, die meisten. Wenn das nicht der Fall ist, dann schließt sich jetzt die Laryngoskopie an. Ja, ganz häufig höre ich, naja, dann kann man eine Larynxmaske versuchen. Das ist jetzt hier nicht indiziert. Wenn jetzt das Kind noch nicht oxygenierbar ist, dann ist irgendwas anders als sonst. Also es kann durchaus sein, dass es sich aus Angst vor der langen Nüchternzeit noch einen Bonbon vorher eingeschmissen hat, den es jetzt gerade aspiriert hat. Und wenn wir eine Laryngsmaske inserieren würden, schöben wir den in die Trachea. Das
Konjunktiv
wollen wir
3.
Nicht. Ja, vielen Dank. Ich weiß auch nicht, wo das gerade herkam. Also kommt jetzt die direkte Laryngoskopie zur Inspektion des Hypopharynx und der Glottis, um einfach zu schauen, gibt es da einen Fremdkörper oder ist Flüssigkeit hochgelaufen aus dem Magen, hat das Kind aspiriert. Und dann kann man, wenn man eine wunderbare Intubationssicht hat, auch gleich intubieren. Da ist es ja gut, wenn dann auch der richtige Tubus bereit liegt. Und wenn das aber nicht funktioniert, dann gibt es die Laryngsmaske.
Ja, das ist ein gutes Stichwort, die Tubuswahl. Über die sollte man sich auch vielleicht vorher nochmal Gedanken machen. Das wäre jetzt ein guter Punkt, wo man das kurz erwähnen könnte.
Genau, und natürlich gibt es dafür auch Formeln.
Bin ich wieder dran wahrscheinlich, ne? Der Zahlenmann, Graf Zahl.
Also es gibt verschiedene Formeln für gekaffte und ungekaffte Tuben und es gibt verschiedene Formeln, je nachdem, in welches Buch man schaut. Ja. Also irgendwo in der Mitte
gemerkt, ja,
liegt die Wahrheit. Auf jeden Fall ist es schon mal gut, wenn man das Alter durch 4 teilt und dann addiert man entweder 3,5 für gekaffte Tuben oder 4 für ungekaffte Tuben und dann gibt es da noch so eine Streubreite von 0,5, je nachdem, an welchen Auto man geraten ist.
Ja, so kann man das gut zusammenfassen. Also ich persönlich bin ein Freund von gekafften Tuben. Wir benutzen eigentlich immer gekaffte Tuben. Und da benutze ich die Formel 3,5 plus Alter durch 4, wie du es gesagt hast.
Und für Frühgeborene gibt es auch noch eine eigene Formel, die lautet Gestationsalter in Wochen durch 10, sodass du dann bei einem termingeborenen Säugling bei 4 landest. Ja, 40. Woche durch 10 sind 4.
Jetzt haben wir ja schon die Atemwege besprochen und auch, wie man die Oxygenierungsstörung lösen kann. Eine Sache ist mir vielleicht nochmal wichtig zu betonen, und zwar gucken wir mal auf die tiefste Ebene der Lungen, und zwar die Alveolen. Auch die sind kleiner bei Kindern, ist ja logisch, weil das kleine Lebewesen sind. Und hier kommt wieder ein Gesetz zum Vorschein, das wir auch aus der Physik kennen, das Laplace-Jung-Gesetz. Das sagt einfach nur, dass die Wandspannung von innen zu außen proportional ist zum 1 durch R, also durch umgekehrt proportional zum Radius. Ne? Mit anderen Worten, die kollabieren ganz schön schnell. Das macht sich schnell bemerkbar. Auch hier wäre dann die Therapie, eine Piep zu etablieren, um die aufzupusten oder aufzuhalten. Also ich bin absoluter Verfechter davon, Piep bei Kindern zu etablieren.
Das ist auch der Grund, warum ich kein Freund von 100% Sauerstoff bin in der Präoxygenierungsphase, weil ich ein bisschen Stickstoff haben möchte, um nicht das Surfactant gänzlich aufzubrauchen und eben genau dann das physikalische Phänomen mir auf die Füße fällt.
Ja, witzig, das mache ich auch ein bisschen anders als du. Also fürs Präoxygenieren nehme ich 100% Sauerstoff oder 90 tatsächlich, aber schon ziemlich hoch, weil ich davon ausgehe, dass ich einen nicht geschlossenen Atemweg habe. In der Maske zischt immer was dagegen, es kommt genug Stickstoff von außen rein. Allerdings in der Extubationsphase mache ich es dann so, dass ich zwischen 60 und 80 mich einpendel.
Aus den gleichen Überlegungen?
Ja, genau, weil ich davon ausgehe, dass wenn ich über 80% bin, dass man noch Resorptionsatelektasen hat. Also da gibt es auch Studien zu, die es auch so zeigen,
okay.
Meine ich.
Also wenn du dann irgendwann gelernt hast, die Maske dicht zu halten, dann wirst du auch mit 75% Glücksgehen lernen.
Ja, vielleicht muss ich das nochmal lernen. Ich komme mal zu dir zur Schule.
Die Zeiten sind vorbei, leider, leider.
Ja. Ja, super, Gordon. Ich glaube, wir haben den Atemweg schön abgerockt gerade, thematisch. Ja, eine Sache möchte ich noch sagen, die ist mir ganz wichtig. Oder das ist auch so, glaube ich, eine Beobachtung aus der Praxis. Wenn ein Kind deoxygeniert, dann hat es ja oft auch verschiedene Ursachen. Und das kann ja jeder dieser Bausteine sein, warum ein Kind eine schlechte Sättigung hat. Es wäre ja schön, wenn auf der Stirn stehen würde eines Kindes, ich habe eine schlechte Sättigung, weil ich gerade Atelektasen habe. So ist es ja in der Realität nicht. Es können ja auch andere Sachen sein, wie Schmerzen zum Beispiel oder eine extreme Lagerung in der OP. Und deshalb muss man sich immer so alle diese Sachen vielleicht so kurz abrufen. Aber auch hier wäre so ein pragmatischer Ansatz, finde ich, Piep und Sauerstoff.
Ich glaube, auf das lässt sich das runterbrechen, ja?
Und wenn ich es noch weiter runterbrechen würde, also müsste, würde ich sagen, nur Piep. Das ist eigentlich oft das A und O. Das mache ich auch gerne tatsächlich in der Ausleitung, wenn ich merke, die haben noch diese Distelektasen, wie wir es auch in der frühen Folge besprochen haben, dann halte ich einfach fast nur einen Piep drauf. Also ich bin dann so bei 20-30% Sauerstoff und das reicht doch. Man hört dann auch hier die Lungen durch das Aufsetzen des Piepes, wie die wieder anfangen zu fauchen und dieses Knistergeräusch der Atelektasen weggeht.
Ja, Piep ist Oxygenierung und Ventilation ist Dekarboxylierung. Und wenn du eine Oxygenierungsstörung hast, ist Piep, glaube ich, das Wichtigste, was du dem Kind zugute führen kannst.
Ja, mir fällt hier auch noch ein spannender Fall ein, den ich neulich in der Klinik hatte. Das ist gar nicht so lange her. Und das deckt aber nicht diese Situation ab, die wir gerade besprochen haben. Das war ein Kind, das war ein ehemaliges Frühchen, was leider auch einen Hirnschaden erlitten hat. Es hatte dann eine Epilepsie und es war bei uns zur VP-Schadenkontrolle im MRT. Und ich habe es unkompliziert eingeleitet, habe eine Larynxmaske reingesetzt. In dem Fall habe ich das so gemacht, die Aufrechterhaltung der Narkose mit Sevofluran gemacht. Und während der OP habe ich gemerkt, dass das Kind gegen das Gerät atmet. Nicht selten beobachte ich das. Ne? Dann liegt das meistens daran, dass sie dann so anfangen, mit dem Gerät nicht zu harmonieren. Und da setze ich die meistens auf PSV und dann klappt das eigentlich ganz gut. Aber in diesem Falle war das eben nicht so. Das Kind hatte absolut hohe Atemfrequenzen. Es hat eine Atemfrequenz gehabt von 60 bis 70 pro Minute. Ein Tidalvolumen, was ganz klein war. Ich weiß nicht, so 40 bis 50 Milliliter. Das Kind war übrigens 10 Jahre alt ungefähr. Kurzum, es hat keine suffiziente Ventilation gehabt. Es war eine pure Totraumventilation. Und ich fand das absolut komisch, was da war. Was macht ein Anästhesist? Er vertieft die Narkose. Das habe ich auch gemacht. Das hat doch dann geholfen. Ich habe da einfach nur herbeigerufen, dass das Kind nicht mehr atmet und ich es wieder beatmen kann und wieder eine suffiziente Ventilation herstellen kann. Auch ich habe mir dann in dieser Situation Hilfe geholt. Ich habe dann die Pädiater geholt. Ich habe gefragt, ob die das von diesem Kind kennen oder ob das bekannt sei. Und habe auch noch einen anderen Kollegen von Anästhesie geholt, der das auch mit beurteilt. Die Antwort ist, wir alle wussten nicht, was das Kind hatte, warum das so reagiert hat. Es hat danach noch einmal gemacht. Und am Ende haben wir das Problem behoben, indem wir die Narkose mutig beendet haben, die Larynxmaske rausgezogen haben und dann hat sich das Kind irgendwann beruhigt mit seinen Atemfrequenzen. Wir haben es einfach ausgesessen. Es muss ein neurologischer Defekt gewesen sein in ihrem Kopf. Ja, ein Atemregulationszentrum war lädiert in dieser Hinsicht und das hat wahrscheinlich diesem Kind dieses Problem gemacht. Ne? Aber das war wirklich was Einmaliges, aber sehr spannend auf jeden Fall.
Während du das erzählt hast, ist mir eingefallen, dass wir noch gar nicht über Totraum gesprochen haben bei dem Atemweg. Der Totraum ist tatsächlich die einzige Größe, die mit der von Erwachsenen identisch ist, nämlich ungefähr 2,5 Milliliter pro Kilo beim Körpergewicht. Fällt aber natürlich bei einem Tidalvolumen bei einem 5-Kilo-Kind viel mehr ins Gewicht als bei einem 70-Kilo Erwachsenen.
Ja, stimmt. Da können schon 5 Milliliter Zunahme des Totraums 70% Totraumzunahme bedeuten, während das bei einem 70-Kilo-Patienten wiederum nur ungefähr 3-4% sind.
Kinder sind kleine Erwachsene, ne? In your face. So, kann ich ja nur sagen.
Absolut nicht.
Was uns am Herzen lag mit dieser ersten Folge, ist die Angst vor Oxygenierungsproblemen und wenig Zeit, euch etwas zu nehmen. Denn wenn ihr diesen Algorithmus, den wir euch gerade vorgetragen habt, aus dem FF beherrscht, und das ist zu empfehlen, dass man das tut, dann kriegt ihr 999 von 1000 Beatmungsproblemen in der Initialphase in den Griff. Vielleicht sogar mehr. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es noch nie erlebt, dass ich ein Kind ohne erwartet schwierigen Atemweg in so einer Situation nicht wirklich oxygenieren konnte. Hast du das schon mal erlebt?
Nee. Nein, ich kam noch nie in die Situation cannot ventilate, cannot intubate. Kam ich zum Glück noch nie und möchte ich auch nie kommen. Gut, ich denke, wir haben das Thema schön breit getreten, Gordon. Aber wir sind noch nicht fertig mit den Unterschieden, oder?
Nee, also eigentlich noch lange nicht. Und zwar so lange nicht, dass es sich lohnt, da eine zweite Folge draus zu machen. Und ich würde sagen, das machen wir auch. Und der Ausblick dann zur nächsten Folge wäre, eine Übersicht zu schaffen über das kardiovaskuläre System, den Metabolismus, Wasser- und Elektrolythaushalt und die Thermoregulation.
Ja, das sind wichtige Themen, die auch in der Narkoseführung einen hohen Stellenwert haben. Gut, dann bleibt uns nichts anderes mehr zu sagen als...
Darf ich das?
Ja.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Tschüss.